Polizei. Ja, vor genau 15 Jahren, Montagabend. Ich war noch sehr jung, so jung wie ihr, mehr oder weniger. Wir waren in Montreux Montagabend und um 10 Uhr kam ein Telefon, man muss Tilim sagen, er war im Spital, war sehr krank, alt. Und leider war das die letzte Nacht, am nächsten Morgen war die Leweihe angesagt, kurzfristig. Wir wollten unbedingt das Flugzeug nach Eretz Yisroel haben, um 1 Uhr, 2 Uhr. Und da hatte jemand die brillante Idee, ein Flugzeug zu mieten, zu chartern von Villeneuve. Das ist eine kleine Ortschaft in der Nähe von Montreux. Und dort war eine große Leweihe. Eine große Leweihe. Ich kann mich so genau erinnern wie gestern, jede Einzelheit. Mein Vater hat einen Hespit gehalten, dann ging er nach Villeneuve. Da war ein kleines Piper-Flugzeug, da war der Pilot, der Nifter, mein Vater, Dani Pinnes und Jossel Rath. Die sind nach Zürich gefahren und dann Anschluss nach Eretz Yisroel. Als der Oren in Eretz Yisroel ankam, gab es ein riesiger Tumult. Das hat es noch nie gegeben, wird vielleicht nie mehr sein. Man hat alles vorbereitet, eine große Quiro in San Hedria, wo mehr oder weniger die Bekannten oder die, soll ich mal sagen, die, ich habe das Wort nicht gern zu benutzen, die moderneren Tamid Rachomi begraben waren und die Regierung hat das so organisiert und die Leweihe ging durch die Geula durch und mitten auf der Straße gab es einen Stopp und da kam Rafi Cheskel Sarne mit seiner Yeshiva, obwohl er krank war, und hat die Leweihe gestoppt und hat umdirigiert die ganze Beerdigung auf den Har Menuches, wo man ein Keber vorbereitet hat, in der Nähe, 5 Meter von Rabonim, von Belzarebbe, Ramoshe Feinstein, alle liegen dort. Das war der Tumult bei der Leweihe von Rav Weinberg. Interessant ist, dass die zwei Strömungen, die es damals gab in Jerusalem, oder hier, war ein Spiegelbild des ganzen Lebens von Rav Weinberg Zatzal. Wer war Rav Weinberg? Es hat hier drei Probleme, wenn ich zu euch spreche. Erstens ist es unmöglich, das Leben dieses großen Mannes in ein paar Minuten zu schildern, nur einen Hauch zu schildern. Das ist nicht möglich. Das zweite Problem ist, wer bin ich? Ich habe nicht bei ihm ständig gelernt, ich bin oft bei ihm gewesen, habe mit ihm herumgediskutiert und er wollte unbedingt, dass ich Rabbiner werde als kleiner Junge. Aber wer bin ich? Es hat andere, die besser sprechen können. Und das Dritte, was mir fehlt, der Rahmen hier. Keine Beleidigung, aber der Rahmen ist viel zu klein. Man sollte das organisieren für Tausende von Menschen. Okay, aber ich will mein Bestes versuchen, in ein paar Minuten ganz kurz zum Schreiben das Leben dieses großen Mannes. Wer war Rav Weinberg? Yechiel Yaakov ben Moshe. Damals als kleiner Junge bei der Leweihe. Rav Weinberg hat auf mich persönlich einen riesigen Eindruck gemacht. Ich habe den Mann, ich will das Wort vergöttern nicht sagen, aber angehimmert. Für mich war das die Spitze von teurer Lernen, die Spitze von Weisheit, die Spitze von Weitergeben mit teurer. Das war für mich ein und alles. Das hat mich beeindruckt und ich habe mir damals kein Meter gemacht, aber ich habe mir vorgenommen, mein erster oder mein zweiter Sohn wird nach ihm benannt. Und so heißt mein Sohn Yechiel Yaakov ben Moshe. Wer war Rav Weinberg? Ich habe immer versucht, in einem Satz ihn zu schildern. Rav Weinberg war eine Brücke zwischen Ost und West. Wir werden das bald sehen, was das bedeutet. Er war eine Brücke zwischen dem alten litwischen Yeshivas und der neuen Welt, Berlin und Frankfurt. Er war die Brücke zwischen nur Lernen und teurem Derech Eretz. Er war eine Brücke zwischen vor dem Krieg und nach dem Krieg. Und das war enorm wichtig. Nebisch hat noch so viel verloren im Weltkrieg und er hat das mit Nisse, wenn wir bald sehen, überlebt. Er hat das auch so gespürt. Er war die Brücke, nachdem er nach Montreux noch 20 Jahre gelebt hat, hat er mit der ganzen Welt geredet und korrespondiert und man hat ihn besucht. Ich kann mich erinnern, in die Yeshiva, da war immer ein Kommen und Gehen. Jede Woche ein neuer Ruf und ein Rosh Yeshiva. Und die haben natürlich auch die Yeshiva besucht. Das war einfach das Zentrum der Welt. Und das war für uns Jungs ein großer Eindruck. Also ich werde es versuchen, in ein paar Minuten zu schildern. 1984 ist Herr Weinberg geboren irgendwo, das ist auch ein Machleukes, entweder in Polen, in einer Stadt Czechanowitz, das ist ein paar Kilometer neben Treblinka. Ihr junge Menschen wissen nicht, was Treblinka bedeutet, aber wir Älteren wissen, das ist ein ganz, ganz schlimmer Platz, so gab es ein KZ. Andere sagen, und ich habe Dokumente, Originaldokumente bei mir, die sagen, er wurde geboren in Pilwischki. Pilwischki ist eine Stadt in der Nähe von Kovno, Machleukes. Ich habe, ja okay, das ist in Litauen, nicht weit weg, aber Litauen und Polen, das war damals, die Grenze hat sich einige Male geändert, das spielt für uns keine Rolle. Er ging den Cheder durch, die Schule dort, von profanen Sachen hat man dort nicht viel gelernt, das könnt ihr euch vorstellen. Zu Hause hat man Jiddisch geredet, von Russisch und Polnisch keine Ahnung. 1901 ist er nach Sabotki gekommen. Nur Herr Weinberg war schon als kleiner Junge, wie man das heute sagt, auf Englisch ein Prodigy, ein Illui. Und der Alte von Slobodka, Ralf Noss und Zvi Finkel, hat sofort gesehen, mit wem er es zu tun hat, als junger Bocher. Und hat ihn sehr, sehr, sehr mekarev gewesen. Und hat mit ihm gelernt. Herr Weinberg schreibt sehr viel in seinem Sider Eish über die Musserbewegung, die damals in Litauen war. Das war Rav Yisrael Salanter, er schreibt über Rav Yitzhak Blaser, er schreibt über Rav Naftoli Amsterdam und natürlich über Rav Salanter. Und Rav Finkel hat ihn sehr mechabit gewesen und sehr mekarev gewesen und hat gesehen, der Mensch war ein Auffassungsvermögen, das können wir uns nicht vorstellen. Können wir nicht. Als jungen Jahren ging er nach ein oder zwei Jahren, ging er mit dem Sohn des Rosh Hashiva, aber Lese Judah Finkel, der Sohn Rosh Hashiva, haben sie zusammengeschickt nach mir und haben dort zusammen gelernt. Sie können sich vorstellen, dass der Rosh Hashiva nicht irgendjemand las lernen mit seinem Sohn. Also es muss schon jemand gewesen sein. Sie haben dort gelernt und nach ein paar Jahren, ich glaube er war 19 oder 20 oder war ich noch jünger, hat das Smiche gemacht. Herr Weinberg war so ein großes Intellekt, er wollte viel mehr, er wollte raus, er wollte in die Welt. Ihr müsst euch vorstellen, damals war der Drang nach der sogenannten Haskalah riesig. Sogar in Wolozhin, die Talmidim von Wolozhin, die großen Schreiber und Apikorsim, die wir kennen, ich will sie jetzt nicht mit Namen nennen, die haben alle in Wolozhin gelernt. Aber die wollten raus aus dieser Fessel, genannt die Schiebe, und wollten mehr lernen. Und das konnte nicht jeder. Das konnten nur die ganz großen Intellektmenschen. Herr Weinberg war einer, der einen enormen Drang gespürt hat, er will mehr lernen. Und hat gewagt, er ist nach Grodno gefahren. Was war in Grodno? Er wollte Russisch lernen. Ja, das war eine Sensation. Das kann man nicht so einfach zulassen. Herr Finkel hat von dem gehört und hat den jungen Weinberg zum Chofetz Chaim zitiert. Ich hoffe, das war damals die Persönlichkeit Nummer 1 und Chofetz Chaim hat gesagt, das geht nicht, junger Mann, du musst sitzen und lernen. No. Dann ist er nach Hause gekommen und hat weiter versucht, seinen Horizont zu verbreitern, profane Themen zu lernen, irgendwie doch Russisch und Polnisch zu lernen, Deutsch zu lernen. Also kommt die Rettung, man hat ihn auserkoren, als Rov von Pilwischki. 1906 ist er Rov geworden, da war er 22 Jahre alt und Pilwischki ist eine Stadt, die schon damals bekannt war für große Gedäule. Ich habe versucht, umsonst in einem ganz guten Atlas die Stadt zu finden. Es gibt sie nicht mehr. Pilwischki gibt es nicht mehr. Die Deutschen, die Marschmorgen sind gekommen, haben die Stadt ausradiert. Sie war nie so groß, aber es gibt sie nicht mehr. Fertig. Es ist kein Pilwischki da. Aber Pilwischki war bekannt für viele Rabbonim. Und durch den Drang von Rav Finkel, sein Rebbe von Slobodka, ich kann das ruhig sagen, musste er die junge Waisenkind, die Tochter des verstorbenen Ravs Levin, heiraten. Und das war rückwirkend gesehen, hindsight, keine gute Idee. Sie war 16 Jahre, war ein einfaches, frommes Mädchen, die wahrscheinlich nur noch gerade Schmarr sagen konnte. Und er war ein intellekter Illui. Das ging nicht gut. Und er war todunglücklich. Aber er konnte sie nicht getten, das war damals nicht die Rede. Und was soll er machen? Was soll man machen? Rav Finkel hat sich reingemischt und hat ihn Bochen geschickt von Slobodka, damit er mit ihm lernt, damit er abgelenkt wird. Aber das hat nichts genützt. In dieser Zeit als junger Mensch begann schon seine Karriere als sehr, sehr produktiver Schreiber. Er war ein Schriftsteller par excellence. Par excellence. In den Sprachen, die nicht seine Muttersprache war. Er hat mit allen korrespondiert. Er hat geschrieben in allen Yachonim, in allen Monatszeitschriften, ob sie jetzt Yeshurun heißen oder Modia oder das, der Israelit oder wie sie alle heißen. Das hat damals schon begonnen, aber hat sich nachher noch weiterentwickelt. Ihr müsst euch vorstellen, junge Menschen, damals gab es in ganz klar Israel zwei große Strömungen. Es gab das Osten und es gab der Westen. Es gab Teuro und es gab Teuren der Eretz. Es gab die neue Aguda und es gab die Mizrahi. Da war der Zionismus aufgekommen, die Chöwe Zion. Es gab so viele verschiedene Strömungen. Es gab einen Rav Hirsch, einen Rav Hildesheimer. Und Rav Weinberg war da mittendrin. Er war da mittendrin und hat immer sein ganzes Leben gehabt, die zwei Strömungen, die nach beiden Seiten gezogen haben. Also, was ist passiert? Er war nie ganz gesund. Er musste 1914 nach Berlin zu einem Arzt. Und Gott sei Dank, kann man sagen, wurde er durch den Krieg überrascht und konnte nicht mehr zurück nach Pilwischki. Er konnte nicht. Also was macht man? Hatte sich irgendwie müssen durchschlagen. Er immer noch ein junger Mensch. Und er hat gewusst, dass er ohne eine westliche Bildung hatte er keine Chance, ein Rabbiner Existenz aufzubauen. Das gab es damals nicht. Also musste er studieren. Nur wie studiert man ohne High School, ohne Schule, ohne Vorkenntnisse? Aber er war ein großer Kopf und irgendwie hat er es geschafft, in die Universität Berlin sich einschreiben zu lassen und hat dort in kürzester Zeit Deutsch gelernt und hat Deutsch geschrieben wie ein richtiger Deutscher. Ob er dann Russisch konnte, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er Deutsch geschrieben und seine hebräische Sprache, wenn man heute liest, seine Chidushim und seine Briefe, das war einmalig. Wo hat er das gelernt? I don't know. Aber das war alles in der Zeit in Berlin. Man hat sich angefreundet mit links und mit rechts, mit Talmid Chachom, mit Professoren, mit Jiden und mit Goyim. Er war einfach die Nummer 1 dort. Das ging ein paar Jahre. Dann ging er nach 1920 ging er nach die Universität Gießen. Gießen, das war damals ein Mensch, der das Ganze geführt hat. Ein sehr berühmter, hochintellektueller Professor, ein Professor Kahle. Dieser Professor Kahle hatte eigentlich nur ein Problem. Er war kein Jid. Aber er war ein bekannter Talmudist. Er konnte die ganze Messorah von uns, er kannte die ganze Bibel, die ganzen Exegeten, er konnte diese, wie heißt dieses Wort, das ich nicht verstehe, die Masoretik-Experte. Das heißt, Masoretik-Experte heißt, wie wir heute das Chumisch haben und das Tnach haben und den Targum haben, das war nie und heute noch nicht selbstverständlich. Es gibt so und so viele verschiedene Schittes. Wenn man heute das laut sagt, ist man vielleicht ein Apikos, aber das stimmt nicht. Schauen Sie mal nach, der Gilin Hashastet, der Rabbi Kiva Eger, in Shabbos Nun Heyo mit Beis. Okay? Shabbos Nun Heyo mit Beis. Der Gilin Hashastet zählt dort auf alle verschiedenen Girses, die unsere Teure, unser Chumisch, nicht in übereinstimmt mit das, was in der Gemorre steht. Da ist ein Wurf zu viel, da ist ein Jud zu wenig. Aber so gibt es Probleme. Ich habe mich vor einigen Zeit auch beschafft mit einem ganz bestimmten Posuk. Auch in dem Targum Onkelos gibt es verschiedene Girses. Gibt es verschiedene. Me'ein Yevomi, mein Yevomi will nicht mehr Jabben sein, in der Parsche von Yebum. Einmal steht Leutzovi, er hat Kalusht, und einmal steht Sori, verweigert sich. Nur was ist der Unterschied? Ein Riesenunterschied. Aber es gibt verschiedene Girses. Also dieser Professor Kahle war der Experte. Warum sagt mir der Professor Kahle so etwas? Weil mein Vater und Rav Weinberg haben verschiedene Sachen gemeinsam. Ich will das jetzt schon erwähnen. Sie haben beide bei dem Professor gelernt. Sie haben beide promoviert, ihre Doktorarbeit über diese Schriften, die ich so und so halten kann. Ich verstehe sowieso nichts. Und das Dritte, beide haben, was werde ich jetzt sagen, beide haben Charote gehabt, Häuser gewesen, dass sie den Doktor gemacht haben. Ich habe hier einen Brief, wo der Rav Weinberg geschrieben hat an Simcha Elberg, wo er sagt, Gupé Mole, ich habe Charote, so schreibt er. A Magid eso emes ki animis choret meoit al shenipstisi lehis ater betoya noch ise. Ulam jesh lodenois in der Chafsachus mit Tamim und so weiter und so weiter. Also, das haben wir gemeinsam. Also, bei diesem Professor Kahle, die haben sich angefreundet und dieser Professor hat gesehen, mit wem er zu tun hat, ein intelligenter Mensch, und hat ihn Schiuren geben lassen in der Universität Gießen. Rav Weinberg war ein Talmudist und hat unterrichtet Talmud und was dahinter steckt. Also das war 1920 bis 1922, dann ging er endlich, der Krieg war vorbei, nach Penwischke zurück und endlich, nach 16 Jahren, hat er seine junge Frau gegett. Ein trauriges Kapitel. Er ging nachher nach 1923 Berlin. In Berlin war das berühmte Rabbinerseminar. Das war wie geschaffen für ihn. Hochintellektuell, man musste andere Sachen studieren, man musste teurer lernen, man musste passen können. Und das war gegründet von einem Rav Hildesheimer, ein Gödel Sheba Askenas, der ist gestorben 1800, ich weiß das, in den 1897. 1900? 00. Ich lasse noch zwei Jahre leben. Okay. Der Nachfolger war ein Gorn aus Ungarn, Dovizi Hoffmann. Das war eine riesige Größe. Und wenn Sie sein Chumisch ansehen, der hat auch nicht Chumisch Rashi gelernt, so wie wir es lernen, sondern ist auch gegangen in den Gründen und die Messäure und wie die richtigen Gießen, also alles. Nach ihm war ein Rav Kaplan, Elio Kaplan, das war auch ein Gödel, auch vom Osten. Also ihr seht, in Deutschland, Berlin, alles ostjüdische Geäune, weil es irgendwie hat das gefehlt in Deutschland. Den Nachwuchs von Rav Hirsch und Hildesheimer und Ochlerer gab es nicht mehr. Es gab Gödel, aber nicht diese Größe. Und Rav Kaplan ist leider sehr, sehr jung gestorben. Also 1924 ist die Wahl natürlich logischerweise gefallen nach Rav Weinberg. Rav Weinberg hat das angenommen und dann begann seine beste Zeit. 1924 bis 1938. In 1934 ist er dann Rektor geworden. Zuerst war er nur ein als Lehrer. 1934 ist er Rektor geworden und hat Rav Boisei mit der ganzen Welt, mit allen, die nur etwas sagen konnten, auf Haloche und auf Gemore hat er korrespondiert. Das ist unwahrscheinlich, was der Mann geschrieben hat. Ich will nur erwähnen, er hat sich mit dem Rogatschober gestritten, werde ich bald erwähnen. Mit dem Chaim Euser hin und her. Mit dem Chofetz Chaim. Er war ein guter Freund vom, man will es nicht glauben, mit dem Munkatscher Rebbe. Munkatscher Rebbe war doch anti-Israel, wie man sich das nur vorstellen kann. Anti-Palästina damals. Und Rav Weinberg war das Gegenteil, aber sie waren sehr gut befreundet. Und in Deutschland hat er gehabt zu tun mit allen Namen, die ihnen bekannt ist. Rav Munk, Rav Horowitz, Rav Karlebach, wen sie nur wollen. Das ging so gut, also bis 1934 war er angestellt, dann war er Rektor und hat enorm viel geschrieben. Wie ich gesagt habe, er war einer der profiliertesten Schreiber in der deutschen Sprache. In allen, deutschen Sprache und Loschna Kurdisch, überall, in allen Monatsschriften, bis nach Eretz Israel, Amerika noch nicht. Dann kam 1938 die Kristallnacht. Ihr wisst, was die Kristallnacht war. Die Nazis haben alle Synagogen verbrannt und das Seminar musste am nächsten Tag schließen. Rav Weinberg konnte nichts rausretten. Alle seine private Korrespondenz und seine Xovim und seine Korrespondenz und Gedolim und seine Psokim, die er schon aufgeschrieben hat, wurden vernichtet. Außer ein paar Sachen, die ein Talmud von ihm gerettet hat und nach Amerika ausgewandert ist, Rabbi Eliezer Berkowitz. Und von dem ist dann das heutige Sride Eish entstanden, weil die ersten zwei Chalokien waren diese Xovim, die letzten Chalokien wurden dann nach dem Krieg geschrieben. Rabbi Weinberg war am Boden. Sie können sich vorstellen, so ein Mensch, so etwas zu erleben, er war psychisch und physisch kaputt. Die Deutschen haben ihn ausgeliefert, und das war seine Rettung. Weil er einen russischen Pass hatte, ging er nach Kovno und wurde krank. Er wurde krank, man konnte ihm weiterhelfen, musste zu einem Professor in Warschau und dann wurde er wieder mal überrascht durch den Zweiten Weltkrieg und konnte nicht mehr raus. Er war zwei Jahre lang im Warschauer Ghetto. Wir werden nachher sehen, ich habe das irgendwie erobert, ein Originalschreiben, wie ein Affidavit, wie er seine Lage in dem Gefängnis dort schildert. Durch Gottes Hand hat man ihn nicht in ein KZ geworfen, man hat ihn ins Gefängnis geworfen im Warschauer Ghetto. Von dort ging man mit ihm nach Würzburg, das ist irgendwie eine Festung im Süden in Bayern. Und dort verblieb er bis zum Ende des Krieges, bis die Amerikaner ihn befreit haben. Die Frage wurde gestellt, warum hat man ihn nicht nach Auschwitz geschickt? Das ist ein Geheimnis, das wir nicht kennen. Es gibt verschiedene Spekulationen, aber das ist im Moment wirklich nicht wichtig. Während dem Krieg also war er gefangen, nach dem Krieg, er war ein gebrochener Mensch und er musste jemanden haben, den man sich um kümmert. Da hatte er eine Talmid gehabt, das war Rav Shaul Weingott, der war inzwischen verheiratet in Montreux. Nur Boch Hashem, 1946 ist er mit Erlaubnis von der Schweizer Regierung, das hat man erledigt, konnte nach Montreux gehen und hat mit seinem Talmid gelernt, Rav Shaul Weingott. Aber was ist nachher passiert? Nebach. Ein paar Monate später war ein furchtbares Unglück, eine Woche vor Rosh Hashanah. Das Unglück überhaupt, Rav Weingott ist bei einem Zugunglück. An einem Freitag, als er auf die Yeshiva gehen wollte, ein Schier geben, ist er abgesprungen, er wurde dann getötet. Und das war ein Gehenem auf Erden für Rav Weingott. Er hat geschrieben darüber und so weiter. Und dann hat er war eine Vaterfigur für Rav Weingotts Sohn, der erst ein paar Monate alt war. Der Ebi Weingott, den ich gut kenne, da war ein Sohn und ein Talmid von Rav Weinberg, seinesgleichen gibt es nicht mehr, vor dem Krieg nicht. Glaube ich nicht, dass es sowas gegeben hat. Er konnte jede Sache, was Weinberg gesagt hat, auswendig. Heute noch. Und sie schreiben jetzt, habe ich in dieser Woche angerufen, ein Sefer Mechakrim Betalmud, über die, auch ein schweres Thema, wie die Mischen entstanden ist und so weiter. Das wird neu revidiert, das wird neu gedruckt, also muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Also kommen wir zu dem letzten Abschied seines Lebens in Montreux. Ich will auch etwas sagen für die Kinder. Bis jetzt ein bisschen langweilig gewesen. Ne? Bei Weinberg war einer, der immer den Schatz gesucht hat. Er hat Pilpe nicht gern gehabt. Er war immer, das steht geschrieben, ich sage da nichts Neues, er hat sich immer stark gemacht, ich kann das so sagen, gegen Reb Chaim Soloveitschik am Schatz zu sein. Da gibt es zum Beispiel eine bekannte Mischne in Eulers, dass wenn eine Frau eine schwere Geburt hat und das Kind ist an Reude von der Frau, ob man das Kind abtreiben darf oder nicht. Das ist ein schwerer Rambam dort. Der Rambam zitiert einen Pschat, der nicht in der Gemore steht. Die Gemore sagt, wegen ein Nefisch ist kein Nefisch. Und der Rambam sagt, es ist ein Reude. Warum ändert der Rambam den Nussach? Da gibt es viele Pschoten. Reb Chaim sagt dort ein Teres, ist ein halber Reude, nicht ein ganzer Reude. Und Reb Weinberg hat sich dort groß gemacht und hat einen Pschat gegeben. Das hat zu tun mit Dina Momenes, einen Pschat in einem Rambam, wunderbar. Und ich kann mich noch erinnern, ich war eine dieser Shiurim mit Reb Weinberg, hat er erwähnt, sagt er, interessant, alle Gedäulin vom 20. Jahrhundert, wo sind die heute? Wo sind ihre Kinder? Entweder sie hatten keine oder die Kinder sind weg. Oder sie, wo sind die Kinder? Wo sind heute die Nachkommen von Chofetz Chaim? Ein, zwei weiß man. Wo sind sie? Chaim Eus hat nur eine Tochter gehabt, ist jung gestorben. Wo sind sie alle? Außer, sagt er, die Familie Soloveitschik. So hat er Weinberg mir gesagt. Also er hat sich immer stark gemacht, ein Schatz zu sagen, gegen Reb Chaim. Aber die haben sich auch gekannt. Ich will nur zwei Kostproben geben. Warum hat Avraham Avinu kein Bris gemacht, ohne befohlen zu sein, vor Gott gesprochen? Steht doch, Avraham hat die ganze Treue gehalten. Eruv Tavshile. Warum hat er kein Bris gemacht? Gibt es verschiedene Pschote. Auch Briska Pschat. Mit Zubere Äußer, nicht mit Zubere Äußer. Rav Reinberg sagt ganz poschet. Was ist ein Bris? Ein Bris ist ein Bündnis zwischen zwei Menschen. Wenn ich etwas alleine mache, das ist kein Bris. Ein Bris braucht zwei. Und wenn solange er nicht den Zimbo gehabt hat, gesprochen ist, ein Scheich, ein Bris zu machen. Ein ganz logischer, gerade Sache. Noch etwas, eine Kostproge, noch zwei. Imrino Achoisiat, Babur, wie steht dort? Imrino Achoisiat, Leman Gitafli Baburech. Avraham Avinu sagt zu der Sorai, sag doch bitte, ich bin ein Bruder, damit man mich in Ruhe lässt. Was sagt Rashi? Yitli Matonois. Ist das so wichtig? ist ein Professor gekommen in Berlin zum Rabbin und gesagt, seht ihr Juden seid solche wie heißt das, gaschmistige Leute, ihr denkt nur immer ans Geld. Ihr seid in Todesgefahr, war wo Hitler immer tun ist. Was ist der Pschat? Hat Rabbin gesagt, ihr versteht überhaupt nichts. Damals in Mitzrayim, wenn man jemandem sowas passiert hat, hat man die andere Seite, den Mann oder den Bruder oder die Schwester, hat man ihm andere Süßigkeiten des Lebens offeriert. Aber nicht Geld, sondern andere Sachen. Sagt Rashi, Avraham Avinu hat seine Frau beruhigt, don't worry, ich werde dir treu bleiben. Ich werde nur Geld bekommen, aber mehr nicht. Das ist der Pschat im Rashi. Ganz Pschat. Ich wollte noch etwas sagen, noch ein Pschat. Bavurech, dann habe ich gesagt, das ist mir jetzt entfallen. Okay, noch ein paar Begebenheiten von Montreux. Herr Weinberg habe ich gesagt, nach dem Krieg, die ganze Welt ist zu ihm gelaufen. Alle Scheiles. Und damals kam man nicht, ich habe diese hier gehabt, habe ich gerufen, Erev Rosh Hashone, seine Korrespondenz zu beantworten. Ich war ein junger Mensch, ich weiß nicht, ich habe schon einen großen Fehler gemacht. Ich bin reingekommen, so viele Briefe, so viel aufeinander. Dann hat er selektiert, die ja, die nicht. Nein, das ist nicht wichtig, die ja, die nicht. Da ist immer noch was geblieben. Dann habe ich denen geantwortet, seine Karte reingesteckt und eigentlich die Adressen. Und bei vielen von diesen Adressaten ist gestanden Dolet Reish und dann der Name. Und ich habe nicht gewusst, was Dolet Reish heißt. I don't know. Das heißt Doktor. Ich habe das nicht gewusst, sagt man, Rabbi, der Rabbi, ich habe nicht gewusst, ich habe es nicht geschrieben. Jetzt haben die alle Professoren auf der ganzen Welt haben schon eine Karte bekommen, ohne den Doktor. Auch nicht so schlimm. Dann habe ich ihn gefragt, dabei weg, ja, soll ich das alles per E-Mail schicken? Nicht E-Mail, das gab es dann nicht, per Air-Mails. Hat er mir gesagt, nein, normale Post, das Billigste. Hat mir nachher einer erklärt, warum. Und Rav Weinberg geantwortet hat für Rosh Hashone-Karten, war das nicht eine Antwort wegen Rosh Hashone. Es war Begede, wenn einer dir gibt Scholem, muss man antworten. Das kann ich doch Chanukka auch machen. Nur ist es gegangen mit der normalen Post. So weit ist das gegangen. Also das war Rosh Hashone. Er war mal krank, habe ich ihn besucht, dann habe ich ihn an der Kasche gefragt, auf einen schweren Marschau in Makkes, auf die habe ich heute noch keine Antwort, schuldig. Ich habe das erwähnt hier in der Mechine, letztes vor zwei Jahren. Eine schwere Kasche auf dem Marschau, das sprengt auch den heutigen Rahmen. Ich hatte dort vier wunderbare Jahre, das war die beste Zeit meines Lebens, diese Jahre in Montreux. Und ich habe das genossen, ich habe den Mann angehimmelt. Und fehlt uns. Wie ich gesagt habe, man sollte das in einem anderen Rahmen machen. Ich will schließen mit einer Begebenheit, nachher werden wir uns noch etwas ansehen. Bei der letzten Drosche, November 65, Hasholos Hasman, von dem letzten Sanhedrin, glaube ich, war das, ja. Und das war Parshas Chayesoro, Kiryat Arba. Hat Weinberg gesprochen, was heißt Arba? Ich will heute reden über die vier Gedäulen, die gestorben sind im letzten Jahr. Dann ist mit gehalten über vier Gedäulen. Der Tschibiner Rebbe, seine alte Chavruse Eliezer Judo Finkel, hat über jeden gesprochen. Dann ein Jerucham wahrhaftig, das war, er sagt, ein normaler Balabos in Berlin, aber der ganz lernen konnte. Und natürlich der Sokensche Bechabur auf Jakob Rosenheim. Über diese vier hat er gesprochen. Und dann hat Rav Weinberg etwas gemacht, das ich noch nie erlebt habe. Und ich bitte, dass ihr dasselbe macht heute. Er hat gesagt, ich möchte gerne, dass der ganze Olim sich erhebt. Also ich bitte euch aufzustehen. Okay, also jetzt noch ein paar Sachen auf dem Bildschirm. Okay? Wo ist Licht?
Das ist mit dem letzten Schier.
Das ist der letzte Schier. Das ist November 65. Der Weinberg ist links. Hinter der Weinberg ist links ist der Hasselrand. In der Mitte, im Hintergrund ist der Bloch. Der im Vordergrund, weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Rechts ist der Leo Wackschaff von Zürich und ganz das, rechts ist der Nuchem Sternbuch.
Das ist noch im Sternbuch. Ja. Wackschaff ist das oder das?
Nein, das oder das. Das, ja.
Das ist Kratzkura.
Kastelrand, ja.
Jossenrand.
Das ist der Herr Kanner und das ist der wie heißt er?
Gottiner.
Okay, das ist das Bild.
Haskelrand hat damals in Montreux gewohnt. Ja. Und Rav Weinberg war oft Gast bei ihm.
Ja, sehr.
Täglich. Mittag gegessen.
Ja. Täglich zweimal.
Praktisch, ja. Das ist Rav Weinberg bei einer Drosche. Er hebt aber die rechte Hand, das muss man umdrehen. Gewaltig. Das war gerade die Bamitze von Rakowsohn. Das ist ein sehr teures Bild. Ich helfe deine, das bin ich. Ich helfe deine Mantline. Ich habe noch mehr, aber das sind die Halbbilder. Das ist heute Morgen aufgenommen. Heute Morgen ist mein Sohn, Michiel Jakov, war beim Käfer mit seiner Schule, mit seiner Yeshiva. Und hier seht ihr Michiel Jakov Weinberg. Und für große Gedäule müssen wenig in Jerusalem, dass man eine Matzeva macht über der Matzeva, also in zwei Lagen. Könnt ihr lesen? Gona teuro bemuno be balziv chochmo av mosola hamoin talmidov mamshiche darke be teuro barugas kelos Yisrael Schroschow, da fehlt immer, das ist nicht gut aufgenommen. Schroschow, Bejadus Litte, Schon Kihel, Peer, Scherusa, Kerav, Abbesen, De Pil, Wischki. Bischneus, Hal Hashmodo, Aguda, Sarabodin, Bewarschau, im Ghetto. Und da Hashom Nitzel, Miboe, Hashvi. Und dann habe ich, der Rest ist nicht noch drauf. Ich muss noch etwas vorlesen nachher. Gut. Weiter? Noch. Das ist nur als Information. Ihr seht unten rechts die Unterschrift von Rav Weinberg.
Das ist Rav Weinberg.
Das ist die Unterschrift, das ist 1837. Komische Zeit, das ist die Svire von meinem Vater. Hier, Tufreish, Zadi, komisches Zadi, Sohn, noch komischer. Gut, was hast du noch? Ist das das? Also, ich will noch etwas vorlesen und dann bin ich soweit. Der Weinberg in der Hakdome zu Sinn-Eisch schreibt, interessant, Be Pesach Shah Sifri, als Vorwort, Kapai Perusha ist noch schon bei, mit Filas Moidim Akkodesh Boch, Vashe Berachamov und Bechasodov, Hoiziani, Beitoi Megamania, konnte rechtzeitig raus. Eretz Hadomim, das Land des Blutes, und Meir Berlin, Shohofro Bimei Shilton Horosho, Vasoda Liois Biras Reshoim Hoalomis. Warf bei Joise beschwier bei Ghetto bewarsch, also bei Gefangenschaft. Und bei Machene Rechus, bei Geman in einer Konzentration in Würzburg, Hitzilani Berachamov. Roado Tachzani, also Zittern erfasst mich, und Busho, Techasse Ponei und Scham bedeckt mein Gesicht, Lovoi, und Sappe Alanisse, wenn ich Floyd, Schenasu im Eseuf Koten Kamoini. Die Nissen, die mit mir kleinen Menschen passiert sind, ich weiß nicht, warum ich gerettet worden bin. Ich sehe nicht, weil ich ein großes Schuss gehabt habe. Ich habe wenig Schuss gehabt, Himonois gezählt zu werden. Wurde ich gerettet. Das war seine Bescheidenheit. Nach dem Krieg hat er das geschrieben. Stellt ihr euch vor, was er mitgemacht hat. Aber hat sich nachher in den letzten 20 Jahren wieder aufgerafft und hat wirklich geschrieben und gemacht und gepasket. Noch eine Geschichte, eine interessante, da waren in Montreux jüdische Touristen. Da war ein junger Mann, da sind sie am Kiosk reingegangen und da hat so einen kleinen Ring gekauft für ein paar Franken und hat das seinem Fräulein dort gegeben und hat gesagt, Harry, hat mir Kodesches Leben. Und es war voll mit jedem. Und die haben gelacht. Und einer hat dort, hat das gesehen, hat nicht gelacht. Ist gegangen zu Rav Weinberg und er hat ihn zitiert, am selben Tag musste er ein Get geben. Und hat gesagt, wenn dir nicht kommt, werde ich in ganz Amerika publizieren, dass du eine Asian-Ish bist. Und sie haben ein Get bekommen. Also er war streng, wenn es ging, streng zu sein. Gut, Rav Beuys, ich hoffe, ihr habt Freude gehabt.
Der Leo. Der Leo Bakshan, das war sie. Der ist nicht mit mir zu sein. Der Leo ist nicht mit mir zu sein.
Der Leo Bakshan, der hat in Zürich gewohnt, der ist jetzt in der jüdischen Schule.